Hallo und herzlich willkommen zum Betriebsrat-Podcast. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Raphael Lugowski. Ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht in Hamburg und ich bin tätig für die Betriebsratkanzlei, die Spezialkanzlei für Betriebsräte deutschlandweit. Manchmal kommen Arbeitnehmer zu mir und beklagen sich, dass der Arbeitgeber ihnen gewisse Leistungen wieder weggenommen habe. Da wurde in der Vergangenheit von Seiten des Arbeitgebers an die Mitarbeiter irgendwas gezahlt, Sonderzahlung oder sonstige Vergütungsleistungen. Und ab einem gewissen Punkt, insbesondere dann, wenn auch die wirtschaftlichen Kennzahlen vielleicht nicht mehr ganz so gut aussehen, entscheidet sich der Arbeitgeber dazu, den Mitarbeitern diese Leistung wieder zu entziehen. Und natürlich sind Arbeitnehmer dann der Auffassung, dass das Ganze unfair ist, dass der Arbeitgeber also arbeitsrechtlich betrachtet gar nicht dazu berechtigt ist, den Mitarbeitern eine solche Leistung wieder wegzunehmen. Und da muss ich als Fachanwalt für Arbeitsrecht immer sagen, so einfach ist das nicht. Erstmal muss sich eine sorgfältige Analyse der vertraglichen Dokumente vornehmen, um auch wirklich rechtssicher beurteilen zu können, ob der Arbeitgeber ein solches Recht hat. Denn die pauschale Behauptung oder die pauschale Annahme des Mitarbeiters oder von Mitarbeitern, dass der Arbeitgeber unter keinen Umständen berechtigt sei, eine gewährte Leistung wieder zurückzunehmen, trifft so nicht zu. Wie so oft kommt es darauf an. Es kommt auf viele Aspekte an und insbesondere auch darauf, ob es einen Betriebsrat gibt. Weil entscheidend sind letztendlich zwei Aspekte. Erstens, wie hat der Arbeitgeber dem Mitarbeiter oder einer Gruppe von Mitarbeitern die Leistung zugesagt? Auf welcher Ebene erfolgte die Zuwendung dieser Leistung? Und die andere Frage ist, wie genau wurde den Mitarbeitern diese Leistung wieder entzogen? Das sind zwei ganz zentrale Fragestellungen, die es zu klären gilt. Und gerade dann, wenn es einen Betriebsrat gibt, wenn das Ganze kollektivrechtlich eingebettet ist, gelten ganz eigene Spielregeln. Da muss man ganz genau hinschauen. Natürlich, der Mitarbeiter hat mit seiner Behauptung nicht ganz Unrecht, wenn er sagt, wenn der Arbeitgeber mir etwas gewährt, dann kann er doch nicht einfach irgendwann um die Ecke kommen und mir das Ganze wieder wegnehmen, weil es ihnen nicht mehr in den Kram passt, weil vielleicht die wirtschaftliche Lage derzeit nicht ganz so gut aussieht. Das kann es doch nicht sein. Und im Prinzip, wie gesagt, hat der Mitarbeiter recht. Mit Ausnahme von Klauseln, wo der Arbeitgeber ausdrücklich sagt, dass es sich um freiwillige Leistungen handelt, die auch keinen Rechtsanspruch für die Zukunft begründen, mit Ausnahme von solchen Klauseln können Mitarbeiter grundsätzlich darauf vertrauen, das, was arbeitsvertraglich zugesagt worden ist durch den Arbeitgeber, ist auch rechtsverbindlich. Wie gesagt, wenn der Arbeitgeber diesen Anspruch nicht dauerhaft entstehen lassen möchte, muss er halt auf entsprechende arbeitsvertragliche Gestaltungsmittel zurückgreifen, also klar festlegen, dass ein Rechtsanspruch auf die jeweilige Leistung eben für die Zukunft nicht begründet wird. So. Jetzt ist die Frage natürlich, wie genau hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer diese Leistung zugesagt? Häufig passiert das im Arbeitsvertrag. Das wird arbeitsvertraglich festgehalten und von beiden Parteien unterschrieben. Es gibt aber auch Leistungen, wo es eben nichts Schriftliches gibt. Da wurde eben schriftlich nichts festgehalten und gleichwohl hat sich die Sachlage im Betrieb so dargestellt, dass der Arbeitgeber über einen längeren Zeitraum hinweg Mitarbeitern eine Leistung gewährt hat. Und die Zusage einer Leistung kann hier also auch durch eine sogenannte Gesamtzusage erfolgen. Eine Gesamtzusage ist letztendlich eine rechtsverbindliche Erklärung an eine Arbeitnehmergruppe, eine gewisse Leistung zu gewähren. Insbesondere auch eine Vergütungsleistung. Und diese Gesamtzusage, die hat halt, oder die Natur der Gesamtzusage ist halt, dass sie eben nicht unbedingt verschriftlicht wird, sondern dass der Arbeitgeber zum Beispiel eine E-Mail an Mitarbeiter sendet. Oder dass er diese Gesamtzusage im Intranet veröffentlicht. Oder ans schwarze Brett hängt. Da gibt es vielfältige Möglichkeiten, wie eine solche Gesamtzusage den Mitarbeitern zur Kenntnis gelangt. Entscheidend aus Arbeitnehmersicht ist allerdings, dass eine solche Gesamtzusage tatsächlich rechtsverbindlich ist, anspruchsbegründend wirkt. Wenn der Arbeitgeber mir zum Beispiel sagt, er zahlt eine Inflationsausgleichsprämie von 2.000 Euro, was ja in der Vergangenheit möglich gewesen ist, dann ist das erstmal eine Gesamtzusage, unabhängig davon, in welcher Form mich diese Zusage erreicht. Entscheidend ist der dahinterstehende Wille des Arbeitgebers, mir eine solche Leistung zu gewähren. Das ist das Entscheidende. Nicht entscheidend ist, dass das Ganze in irgendeiner Form verschriftlicht worden ist in einem Arbeitsvertrag oder in einer Ergänzungsvereinbarung zum Arbeitsvertrag. Das ist eben nicht erforderlich, sondern entscheidend ist eben die Willenserklärung des Arbeitgebers, eine solche Leistung zu gewähren. Und indem ich eben die Leistung entgegennehme, nehme ich konkludent das arbeitgeberseitige Angebot auf Gewährung dieser Leistung an. So viel, so gut. Also, wir können festhalten, dass Ansprüche teilweise auch dadurch entstehen, dass Arbeitgeber einfach gegenüber einer gewissen Mitarbeitergruppe gewisse Erklärungen abgibt, insbesondere in Vergütungsfragen. Und dann entstehen erstmal rechtsverbindlich Ansprüche auf Seiten der Mitarbeiterschaft. Das heißt, das, was der Arbeitgeber hier zusagt, kann von den Arbeitnehmern auch durchgesetzt werden. Das begründet einen durchsetzungsfähigen Anspruch, sofern es sich um eine Gesamtzusage handelt und der Arbeitgeber auf irgendwelche Vorbehalte verzichtet hat. So. Und ja, wie schon eingangs gesagt, wenn die ganze Zusage kollektivrechtlich eingebettet ist, dann müssen wir genauer hinschauen, wenn es um die Frage geht, darf der Arbeitgeber Leistungen wieder wegnehmen? Ist das zulässig? Und gerade dann, wenn eine Gesamtzusage im Raum steht, hat der Arbeitgeber, wenn es einen Betriebsrat gibt, auch ganz andere Möglichkeiten, von einer solchen Zusage auch wieder Abstand zu nehmen. Und das verdeutlicht einen Fall des Landesarbeitsgerichts Niedersachsen aus Oktober 2025. Um jetzt endlich mal den Bogen zu spannen zu der eigentlich spannenden Frage oder Thematik. Da ging es um einen Automobilkonzern. Ich meine, dass es ein Automobilkonzern war, wo es Arbeitnehmergruppen gibt oder Belegschaft gibt, die tarifgebunden ist. Also die bekommt Tarifentgelterhöhung weitergegeben aufgrund zwingender tariflicher Geltung von Entgelttarifverträgen. Und es gibt eben solche Mitarbeiter, die persönlich nicht unter den Geltungsbereich dieser Entgelttarifverträge fallen. Die typischen AT-Angestellten, die außerhalb des Tarifs vergütet werden. So. Und in diesem Unternehmen gab es allerdings die langjährige Praxis, dass es keine Unterschiede in Entgeltfragen geben sollte zwischen AT-Angestellten und Tarifmitarbeitern. Deswegen wurde das Entgelt der AT-Angestellten regelmäßig glattgezogen nach den entsprechenden Tariflohnerhöhungen. Und das passierte auf folgende Weise. Es fand eine Zusammenkunft statt zwischen den Betriebsräten, dem Gesamtbetriebsrat, dem Arbeitgeber und dem Kreis der Führungskräfte. Und es wurde darüber diskutiert, ob und in welcher Weise eine Anpassung der Vergütung der AT-Angestellten stattfinden sollte. Und das Endprodukt dieser Erörterung war dann ein Vorschlag an den Vorstand des Unternehmens, der dann die Möglichkeit hatte, diese Vergütung für die AT-Angestellten freizugeben. Und im Jahr 2023 gab es erneut einen solchen Austausch, der zum Inhalt hatte, wie das Gehalt der AT-Angestellten angepasst werden sollte. Und der Vorschlag lautete wie folgt: Die AT-Angestellten sollten zweimal eine Inflationsausgleichszahlung bekommen, im März 2023 in Höhe von 2.000 Euro und im Januar 2024 in Höhe von 1.000 Euro. Gleichzeitig sollte eine zweistufige Entgeltanpassung stattfinden von 5,2% in einer ersten Stufe im Jahr 2023 und von 3,3% meine ich im Mai 2024. Soweit so gut. Das Ganze wurde dann an den Vorstand weitergeleitet und letzten Endes freigegeben und daraufhin gab es an die Mitarbeiterschaft ein Telegramm. Also kein Telegramm im wörtlichen Sinne, aber eine offizielle Mitteilung an die Arbeitnehmerschaft, also an die AT-Angestellten, dass ihre Vergütung angehoben wird, nämlich in zwei Stufen und dass sie zweimal eine Inflationsausgleichszahlung bekommen. So, und dieses Telegramm war einerseits verfügbar im Intranet, andererseits bekamen es die Mitarbeiter, die AT-Angestellten, wohl auch postalisch zugesandt oder per E-Mail, eins von beiden. So, die Frage ist jetzt, welche Rechtsnatur hat dieses Telegramm? Was ist das eigentlich? Und da sind sich die Gerichte der ersten Instanz und das Gericht der zweiten Instanz, das Landesarbeitsgericht Niedersachsen, einig gewesen. Das war eine Gesamtzusage, die hier erfolgt ist. Keine Betriebsvereinbarung, weil denn eine Gesamtbetriebsvereinbarung wurde nicht abgeschlossen, aber es war halt eine Gesamtzusage, die der Arbeitgeber hier an die AT-Angestellten gemacht hat. Und wie wir soeben erfahren haben, das bedeutet also, es wurde ein rechtsverbindlicher Anspruch begründet, auf den sich Mitarbeiter berufen können. Das war der erste Schritt. So, dann kam das Unternehmen in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Die Zahlen stimmten nicht mehr, die Personalkosten waren hoch und naheliegenderweise prüfte man, wie man Einsparungen vornehmen kann, insbesondere auf der Personalseite. Und da gerieten die AT-Angestellten ins Visier. Die erste Stufe der Entgelterhöhung war bereits vollzogen. Die Vergütung wurde angepasst in einer ersten Stufe um über 5% und zudem erhielten die IT-Angestellten ihre Inflationsausgleichsprämie im März in Höhe von 2.000 Euro. Dieser Schuh war also gegessen. Aber, wie wir schon erfahren haben, es sollte ja noch was kommen. Im Januar sollten die IT-Angestellten die zweite Zahlung der Inflationsausgleichsprämie erhalten in Höhe von 1.000 Euro und zudem sollte im Mai 2024 eine weitere Gehaltsanpassung von über 3% stattfinden. Also da stand noch was aus. Und genau das war dann Gegenstand des Rechtsstreits zwischen einem Arbeitnehmer, der sich in der passiven Phase der Altersteilzeit befand, und dem Arbeitgeber. Weil der Arbeitgeber hat sich dazu entschlossen, genau an dieser Stelle Einsparungen vorzunehmen. Und für seine Zwecke hat er dann den Gesamtbetriebsrat eingespannt. Es wurde ein Eckpunktepapier verhandelt und vereinbart. Und bei den Verhandlungen waren auch wieder zugegen der Arbeitgeber, der Gesamtbetriebsrat als vermeintlich zuständiges Gremium plus der Kreis der Führungskräfte. Und dieses Eckpunktepapier sah vor, dass die AT-Angestellten die Inflationsausgleichsprämie im Januar 2024 nicht mehr erhalten sollten. Auch die Gehaltserhöhung, die im Mai 2024 stattfinden sollte, sollte es nicht mehr geben. Dieses Eckpunktepapier wurde dann verschriftlicht und durch die Parteien, das heißt durch den Arbeitgeber und den Gesamtbetriebsrat, unterschrieben. So, natürlich bekam der Mitarbeiter, der AT-Angestellte, der dagegen geklagt hat, dann am Ende eben nicht die Inflationsausgleichsprämie und auch nicht die Entgelterhöhung. Und die Frage, die es jetzt zu klären galt, in der ersten Instanz und in der zweiten Instanz, war das, was hier vorgenommen worden ist, rechtlich zulässig? Durften die Ansprüche der AT-Angestellten, durften diese beseitigt werden? Ging das rechtlich über ein einfaches Eckpunktpapier? Das Arbeitsgericht an der ersten Instanz hat entschieden, dass das, was hier passiert ist, grundsätzlich nicht zulässig ist, beziehungsweise dass es nur teilweise zulässig ist. Was die Parteien nicht mehr machen konnten, aus Vertrauensgesichtspunkten, sie konnten die Inflationsausgleichszahlung im Januar 2024 nicht mehr entziehen. Das Arbeitsgericht der ersten Instanz wertete dieses Eckpunktepapier, das übrigens im Dezember 2024 abgeschlossen worden ist, als rechtlich nicht relevantes Papier, wenn es um den Zug von Rechten geht. Das ging nicht über ein Eckpunktpapier, denn der Anspruch war bereits letztendlich entstanden. Ja, das Ganze wurde dann versucht, vom Gesamtbetriebsrat noch in einer Betriebsvereinbarung aus Februar 2024 glattzuziehen. Da war allerdings die Inflationsausgleichsprämie aus Januar 2024 schon fällig. Und insofern hatte der Arbeitgeber dann mit dem Entzug der Rechte eben keinen Erfolg. Und spannend ist, wie es dann an der Zweitinstanz weiterging, beim Landesarbeitsgericht Niedersachsen. Auch das Landesarbeitsgericht Niedersachsen kam, wie schon gesagt, zum Ergebnis, dass dieses Telegramm auf der ersten Stufe eine Gesamtzusage war. Das heißt, wir können festhalten, auf der ersten Stufe ist ein Anspruch der Mitarbeiterschaft zustande gekommen. Auf der zweiten Stufe prüfte dann das Landesarbeitsgericht Niedersachsen dieses Eckpunktepapier und welche rechtliche Qualität diesem Papier zukommt. Wie schon gesagt, das Eckpunktepapier wurde unterschrieben vom Arbeitgeber und vom Gesamtbetriebsrat. Und nach Meinung des Landesarbeitsgerichts Niedersachsen reicht das aus, damit wir sagen können, das Eckpunktepapier hat die Qualität einer Gesamtbetriebsvereinbarung. Und weil es die Qualität einer Gesamtbetriebsvereinbarung hat, durften die Parteien in diesem Eckpunktepapier die Ansprüche, die Mitarbeitern entstehen, vollständig entziehen. Das heißt, sowohl die Inflationsausgleichsprämie aus Januar 2024 als auch die spätere Entgelterhöhung im Mai 2024 waren weg, waren obsolet durch die Gesamtbetriebsvereinbarung, durch das Eckpunktepapier. Und jetzt kommt etwas, was du unbedingt wissen solltest. Weil es ist ja nicht selbstverständlich, dass der Betriebsrat und der Arbeitgeber das Recht haben, den Mitarbeitern irgendwelche Ansprüche zu entziehen. Es gilt ja im Vertragsrecht der Grundsatz Pacta sunt servanda. Ja, auf das, was man sich verständigt hat, muss man sich festhalten lassen. Der Arbeitgeber muss sich grundsätzlich an Ansprüchen festhalten lassen, die er Mitarbeitern verschafft hat. Und sei es über eine Gesamtzusage. Und genau das ist hier erfolgt. Aber, und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Weil es sich um eine Gesamtzusage handelt, handelt es sich nach ständiger Rechtsprechung um einen kollektivrechtlichen Anspruch. Das Ganze ist also kollektivrechtlich eingebettet. Es ist nicht vergleichbar mit einer Konstellation, wo der Arbeitgeber auf einen individuellen Mitarbeiter zugeht und mit ihm eine Ergänzungsvereinbarung abschließt. So liegt der Fall hier nicht. Sondern wir haben eine Gesamtzusage, wo die Gerichte laufend und ständig entscheiden, dass eine solche Gesamtzusage betriebsvereinbarungsoffen gestaltet ist. Dass sie also auch einer Änderung unterliegt und auch einer nachteiligen Änderung zulasten von Beschäftigten. Auch das ist zulässig. Aufgrund dieser kollektivrechtlichen Einbettung hatten die Partner, die Betriebspartner, Gesamtbetriebsrat und Arbeitgeber, die kollektivrechtliche Befugnis, die Ansprüche von AT-Angestellten für die Zukunft anders auszugestalten. Auf der Grundlage auch eines Eckpunktepapiers. Und dass dieses Eckpunktepapier eben nicht als Gesamtbetriebsvereinbarung überschrieben war und dass bei diesem Eckpunktepapier vielleicht auch Vertreter der AT-Angestellten, der Führungskräfte mit zugegen waren und dieses womöglich sogar unterzeichnet haben, das weiß ich jetzt momentan nicht aus dem Kopf, führt nicht dazu, dass dadurch diesem Eckpunktepapier die Qualität einer Gesamtbetriebsvereinbarung abhanden kommt. Entscheidend ist, dass es sich um eine kollektive Vereinbarung handelt zwischen Arbeitgeber und GbR, die von beiden Seiten unterschrieben worden ist, wo Ansprüche für die Zukunft anders geregelt werden. Dieses Eckpunktepapier wurde ja im Dezember abgeschlossen, wohingegen die Ansprüche, das heißt Anspruch auf die Inflationsausgleichsprämie und auf die Entgelterhöhung, erst im Januar 24 respektive im Mai 24 fällig geworden sind. Das heißt, auch unter Vertrauensgesichtspunkten gäbe es zumindest nach Auffassung des LAG Niedersachsen keinen Grund zu behaupten oder anzunehmen, dass den Parteien die Regelungsbefugnis gefehlt hätte, Ansprüche für die Zukunft wieder entfallen zu lassen. Ein hinreichendes Vertrauen sei noch nicht begründet worden. Der Sachverhalt war noch gar nicht abgeschlossen, weil die Ansprüche eben erst im Januar 24 bzw. im Mai 24 fällig geworden sind. Ein spannender Fall, würde ich sagen, der eindrucksvoll zeigt, dass man sich eben auch dann, wenn der Arbeitgeber etwas zusagt, nicht immer zu 1000% sicher sein kann. Und insbesondere dann, wenn es sich um eine kollektivrechtliche Einbettung handelt. Wenn der Arbeitgeber an eine unbestimmte oder bestimmbare Arbeitnehmergruppe nach abstrakten Kriterien Leistung vergibt, Vergütungszusagen macht, dass das Ganze dann auch kollektivrechtlich angehaucht ist. Und wenn es kollektivrechtlich angehaucht ist, haben Betriebsparteien, haben Betriebsräte und Arbeitgeber auch die Möglichkeit, solche Leistungen wieder zu entziehen. Der GbR war hier als zuständiges Organ berufen, mit dem Arbeitgeber zur Abmilderung der wirtschaftlichen Schieflage entsprechende Regelungen zu treffen. Das macht man ja als GbR nicht einfach so, sondern nur dann, wenn es dafür triftige Gründe gibt. Wenn es also keinen anderen Weg gibt, um das Unternehmen wieder in ruhigere Fahrtwasser zu bekommen. Und genauso ist der GbR hier verfahren. Er hat entschieden, dass das ein notwendiger Schritt ist, um die wirtschaftliche Lage des Unternehmens zu verbessern. Und deswegen hat er sich wohl darauf eingelassen, diese Ansprüche für die Zukunft wieder zu beseitigen. Kraft einer Gesamtbetriebsvereinbarung. Und das gilt rechtlich, ja. Eine Gesamtbetriebsvereinbarung ist geeignet, um kollektivrechtliche Ansprüche zu beseitigen. Das entsprechende Mitbestimmungsrecht steht ja dem GbR auch zur Seite. Das ist 87 Absatz 1 Nummer 10 BetrVG. Betriebliche Lohngestaltung, da hat der GbR ein Mitbestimmungsrecht. Und der GbR war auch das zuständige Organ in dieser Hinsicht, weil diese Gesamtzusage und auch der Entzug der Gesamtzusage eben an alle Angestellten erfolgt ist und sich nicht nur auf einen bestimmten Betrieb konzentriert hat, sondern eben unternehmensweit passiert ist. Deswegen war der GbR hier zuständig. Ja, ansonsten hat sich der Kläger mit dem Arbeitgeber auch noch darüber gestritten, ob der GbR überhaupt wirksam Beschluss gefasst hat. Da wurden einige Unwirksamkeitsrügen erhoben von Seiten des Klägers im Prozess gegen den Beschluss des GbRs, was wiederum zeigt, wie wichtig es ist, auf eine ordnungsgemäße, sorgfältige Beschlussfassung Acht zu geben und das Ganze auch sorgfältig zu dokumentieren. Weil die Gerichte sagen in ständiger Rechtsprechung, dass eben pauschale Behauptungen, dass Beschlüsse des GbRs oder Betriebsräten unwirksam seien, nicht ausreichen würden, sondern wenn sich der Arbeitgeber oder auch Arbeitnehmerschaft auf die Unwirksamkeit von Betriebsratsbeschlüssen berufen, dann müssen sie das auch konkret substantiiert vortragen. Und das ist hier eben nicht passiert, sondern eben nur in pauschalierter Form. Nur das Protokoll hat einen gewissen Beweiswert, wenn es darum geht, zu verdeutlichen, dass die Beschlussfassung ordnungsgemäß passiert ist. Und deswegen sollte darauf wirklich ein großes Augenmerk gelegt werden. Also mit diesem Einwand, dass dieses Eckpunktpapier unwirksam gewesen ist aufgrund fehlerhafter Beschlussfassung des GbRs, da mit diesem Einwand konnte der Kläger in dem Verfahren eben nicht durchdringen. Und im Übrigen wäre selbst eine unwirksame Beschlussfassung oder eine fehlerhafte Beschlussfassung unschädlich, weil der GBR hat dieses Eckpunktepapier rein vorsorglich durch eine spätere Betriebsvereinbarung mit dem Arbeitgeber aus Februar 2024 geheilt. Es ist ja ebenfalls nach BAG-Rechtsprechung möglich, dass man fehlerhafte Betriebsratsbeschlüsse auch für die Vergangenheit heilen kann. So viel zu diesem Fall. Die Entscheidung des LAG Niedersachsen, sehr lesenswert, übrigens etwas lang, aber äußerst lesenswert. Die packe ich dir in die Shownotes, auch mit dem jeweiligen Aktenzeichen. Ansonsten danke ich dir für deine Aufmerksamkeit, danke ich dir, dass du eingeschaltet hast. Wir sehen uns in der kommenden Woche wieder. Ich wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Tschüss.